Genau. Stehen da. Genau.
Ja, hier. Hast Verstärkung mitgebracht, ne?
Statisten.
Ich stehe ja noch, ich wollte noch für dich beten. Ein Igel, eine Puppe und eine Schildkröte, ne?
Genau, einmal Manni ist die der Igel, aha. Egon ist die Schildkröte und eine hysterische Puppe.
Eine hysterische Puppe. Oh, es geht ab heute. Jesus, wir danken dir für Christel und wir segnen sie mit deiner Gegenwart. Und ja, wir öffnen unsere Herzen auch von dir zu hören. Im Namen Jesu. Amen.
Amen. Amen. Ja. Ich würde kurz noch mal für uns auch beten, bevor ich loslege. Genau, Vater, ich bitte dich, dass du durch den Heiligen Geist hier die Herzensohren berührst, dass wir richtig zuhören, was du uns heute mitteilen möchtest. Du bist der Herr unter uns, du heilst uns, du stellst uns wieder her. Und besonders, wenn unsere Seele Wunden hat, die bluten und nicht zugehen wollen, bist du derjenige, unser Arzt, der sie wieder heilt und so uns wiederherstellst, dass wir deine Stimme richtig, richtig hören und dich in uns aufnehmen. Und ich segne uns alle im Namen Jesus. Amen. Ja, wie ich schon gesagt habe, das sind meine Statisten. Der Igel und Egon, die gehören eigentlich meinem Sohn. Der geht schon auf die 40 zu. Aber die habe ich noch aufgehoben und die hysterische Puppe hat meine Tochter Stefanie gehäkelt und die wollte sie wegtun und dann habe ich gesagt, nö, die hebe ich mal auf und heute weiß ich warum. Genau, ich werde euch nachher noch sagen, welche Aufgabe Ihnen heute zugesprochen wird. Das Thema heute ist Manipulation erkennen und abwehren. Wer von euch ist schon mal manipuliert worden. Ihr dürft gerne die Hand heben. Ja, ich darf das auch. Also, dann kennt ihr euch ja schon richtig gut in diesem Thema aus. Und möchte euch gleich zu Anfang ein Zeugnis von mir persönlich erzählen. Und zwar war das vor ungefähr 15 Jahren. Da wurde ich gebeten, in ein Heilungsteam mitzuwirken. Und meine Aufgabe war es, den Schlüssel zu holen, vorzubereiten, Kaffee kochen, Kerzen hinstellen und okay, es war dann immer mittwochsabends und an diesem Mittwochabend oder den Mittwochmorgen, meine Tochter Stefanie war schwanger und sie bekam das Baby viel zu früh im 7. Monat. Und sie brauchte Hilfe, es war erst meine Tochter Nicole, die unterstützt hat. Und dann bin ich in die Unterstützung gekommen und ihre Tochter Lisa Marie war natürlich sehr aufgebracht. Und es ist ja klar, ne? Als Oma, als Mutter kümmert man sich um seine Familie. Ist doch richtig so. Jetzt hatte ich aber diesen Dienst und ich habe gedacht, schwierig. Die Person, die das geleitet hatte, war gerade umgezogen. Das heißt, damals waren Handys noch nicht so verbreitet. Also kein Telefonanschluss. Ich habe versucht, sie über Verwandtschaft zu erreichen. Hier im Büro damals über E-Mail. Ich hatte noch keine E-Mail oder noch kein PC. Also ich habe versucht, alles zu tun, ihr zu sagen, ich kann heute Abend nicht dienen. Okay, habe mich dann um meine Familie gekümmert, um die Lisa, habe für meine älteste Tochter Schlüppers gekauft. Ne? Dann kam das Baby mit einem Kaiserschnitt zur Welt und ist soweit alles gut gegangen. Wir hatten in der Woche eine Gemeindefreizeit und wir standen dann so vor diesem Speisesaal, wo die Türen geschlossen waren. Das Baby war in guten Händen, meine Tochter auch und alles war soweit okay. Aber jeder weiß, ein Frühchen sind ja immer Herausforderungen trotzdem, ne? Gerade wenn sie so früh geboren werden. Und ich stehe vor dieser Tür und warte, dass es endlich was zu essen gibt. Und ich sehe dann diese Person, wie sie so an meiner Seite steht. Und ich habe gedacht, ich frage mal nach, wie es gelaufen ist, ob sie meine Nachricht erhalten hat. Und ich spreche sie so an, ja, wie ist gelaufen. Und auf einmal habe ich ein Wortgewitter, ich glaube, das ist das richtige Wort, über mich ergehen lassen. Wie kannst du nur? Du hast deinen Dienst nicht wahrgenommen. Du warst nicht zur Stelle. Wir haben nicht Bescheid gewusst. Die Tür war verschlossen. Nichts war vorbereitet. Wir mussten erst mal losrennen und zusehen, dass die Tür geöffnet wird. Ich dachte, wow, Alter, was passiert hier? Ja, aber meine Tochter war in Not. Ich habe so versucht, so vor mich herzustammeln. Und dann ging es weiter. So eine Frechheit. Wie unmöglich. Und überhaupt. Und ich habe so in meinen Augenwinkel gesehen, dass die Leute, die um mich herum standen, total bewegungslos waren. Es hat sich keiner gerührt. Wisst ihr, wie ich mich gefühlt habe? So klein, mit einem Hut obendrauf. So minimalistisch. Wer kennt dieses Gefühl? Einige, ne? Krass, oder? Bewegungslos. Die Person sagte natürlich zum Schluss auch, das wollte ich jetzt gar nicht. Dachte ich, ja, zu spät, ne? Das Ding ist gelaufen. Du fühlst dich sprachlos, bitte das erste Bild. Du spürst dich sprachlos, bewegungslos, gelähmt, wie ich zeigte eben, wie so ein kleines Mädchen, ein kleiner Junge. Du hattest die Frechheit, ich hatte die Frechheit, mich für meine Familie zu entscheiden in der Notsituation und habe nicht das getan, was erwartet worden ist. Krass, ne? Du denkst nichts Böses. Du fragst, du bist ganz einfach in einem normalen Gespräch und auf einmal fühlst du dich, das zweite Bild bitte, in einem Karton gequetscht. So, richtig so. Bam, bam, bam. Einmal so drauf. Ihr habt das eben schon angezeigt. Fast alle kennen dieses Gefühl, richtig? In der Bibel gibt es auch jemanden, der auch in so einer Situation gewesen ist. So erstmal so ganz normal, mutig, ne? So richtig voranschreitend. Und dann klein mit Hut. Was meint ihr, wer das gewesen ist? Hat einer eine Ahnung? Das war der Prophet Elia. Könnt ihr euch das vorstellen? Der Prophet Elia war auf einmal in so einer Situation. Und zwar passierte Folgendes. Gott schickte Elia zu Ahab. Das Land hatte nämlich 3 Jahre keinen Regen und er beauftragte Elia, dass er mitteilen sollte, dass er es wieder regnen lassen wollte. Aber Elia wollte dem Volk Israel und den Baalspriestern wollte er zeigen, wie groß Gott ist. Das wollte er demonstrieren. Das könnt ihr dann in 1. Könige 18, Verse 1 und 2 nachlesen. Das zeigen wir jetzt nicht an. Aber wer war Ahab? Kennt einer von euch Ahab? Habt ihr den schon mal gehört? Ja? Also, er war König in Israel und regierte 22 Jahre. Verheiratet war er mit Isabel, einer Baalspriesterin. Ahab setzte Priester ein, die keine Leviten waren und machte den Baalskult offiziell. Ahab und Isabel verführten Israel zum Götzendienst und töteten die Propheten Gottes. Wow! 1. Könige 16, Verse 30 bis 33. Dürft ihr auch zu Hause lesen. Und Elia sagte zu Ahab, und das lesen wir jetzt gemeinsam, in 1. Könige 18, Verse 19 bis 22, ruf nun das ganze israelische Volk auf dem Berg Karmel zusammen, auch die 450 Propheten Baals und die 400 Propheten der Aschera, die an Isabels Tisch sitzen. Da schickte Ahab Boten zu allen Israeliten und rief die Propheten auf dem Berg Karmel zusammen. Elia stellte sich vor das Volk und sagte, wie lange wollt ihr noch hin und her schwanken? Wenn der Herr Gott ist, folgt ihm. Wenn aber Baal Gott ist, dann folgt ihm. Das Volk schwieg. Da sagte Elia zu ihnen, ich bin als einziger Prophet des Herrn übrig geblieben. Baal dagegen hat 450 Propheten. Was passierte dann? Elia gab Anweisungen. Er sagte, hol zwei Stiere. Er sprach da mit den Baalspriestern. Das sind zum Beispiel die drei Baalspriester. Ich wollte nicht, dass einer von euch so ein Baalspriester ist. Darum sitzen die drei jetzt hier. Zu den Baalspriestern, wie sie das Feuer machen sollten, das Holz anrichten sollten. Und sie sollten nicht es anzünden. Das sollte nämlich ihr Gott machen. Genau. Und dann wollte Elia genau das Gleiche tun. Und dann sagte er, der Gott, der das Feuer anzündet, ist der wahre Gott. Das Volk antwortete, das ist gut. Da haben sie mal zugehört. Die Baalspropheten nahmen die Herausforderung an und legten sich richtig ins Zeug. Stundenlang sind sie umhergewandert. Sie haben alles fertig gemacht und um diesen Feueraltar oder um diesen Altar mit dem Rind sind sie umhergegangen und haben ihre Sprüche gemacht und ihre Zauberregeln und. Es passierte nichts. Elia sagte schon, Leute, schläft euer Gott. Hört ihr euch nicht? Ist ja lustig, ne? Könnt ruhig noch ein paar Stunden weitermachen. Diese Zeit gebe ich euch. Und es passierte nichts. Als Elia dran war, errichtete er einen Altar aus 12 Steinen. Aus 12 Steinen, die 12 Stämme Israel verkörperten. Und er machte dann sogar einen Graben und füllte den mit Wasser. Wahnsinn, ne? Wenn ich ein Feuer machen will, schütte ich ja nicht noch Wasser drauf, ne? Eigentlich. Genau, und jetzt in 1. Könige 18. Das ist der verkehrte. Genau. Von 37 bis 40 lesen wir. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass Gott, Herr, dass du, Herr, Gott bist und dass du ihre Herzen zurückerobert hast. Das war jetzt natürlich Elia, der zu Gott gebetet hat und zu ihm gerufen hat. Da ließ der Herr Feuer herabfallen und setzte das Opferfleisch, das Holz, die Steine und die Erde in Brand und trocknete sogar den Graben aus. Als das Volk das sah, warfen die Menschen sich zu Boden und riefen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Zeigt ihr einmal das dritte Bild und dann könnt ihr das wieder einblenden. Seht ihr das? Gott hat geantwortet. Er hat das in Brand gesetzt. Er hat die Stimme Elia erhört. Warum? Weil er sein Volk liebt und weil er sein Volk wieder zurückhaben wollte, hat er das in Brand gesetzt. Ja, genau. Hatte ich den letzten Vers schon vorgelesen? Das weiß ich jetzt nicht. Als das Volk das sah, warfen die Menschen sich zu Boden und riefen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Amen dazu. Halleluja. Gott hat gesiegt. Einmal Elias. Da gebot Elia ihnen, ergreift, also das ist jetzt Vers 40, da gebot Elia ihnen, ergreift die Baalspropheten, nicht ein einziger darf entkommen. Und sie ergriffen sie alle und Elia ließ sie an dem Bach Kishon hinunterbringen und tötete sie dort. Wow. Da liegt sie jetzt, die hysterische Puppe, ne? Da unten am Boden, jetzt sind sie fertig. Danke, Elia. Was passierte als, ne? Ich meine, mutiger Mann, ne? Habt ihr gesehen, ne? Wie Elia das eben so gemacht hat, so mit dem Schwert. Das waren 400 Propheten. Die da gerade abgestochen. 450 Propheten des Baals wurden gerade abgestochen. Ne? Nicht nur die beiden, die drei Standmans da. Ahab erzählte Isabel alles, was Elia mit den Baalspriestern gemacht hatte. Darüber war sie wütend, dass sie durch einen Boten Elia sagen ließ, dass sie mit ihm genau das Gleiche tun wird. Genau so. Genau das Gleiche, was er mit dem Baalspropheten getan hatte. Was meint ihr denn, was Elia da machte? Richtig, warum? Warum hat so ein mutiger Mann, der gerade so 450 missratene Priester gekillt hatte, auf einmal Schiss? Warum? Das ist nämlich genau das. Er lief weg. Er lief um sein Leben. Er hatte richtig Angst. Dürft das nächste Bild zeigen? Er hatte richtig Angst. Was ist mit Elia passiert? Er bringt erst diese Baalspropheten um und im nächsten Augenblick hat er panische Angst und rennt vor einer Frau weg. Hallo? Er rennt vor einer Frau weg. Er wusste genau, wozu Isabel in der Lage war. Nämlich, was war denn Isabel noch? Denn Isabel war nicht nur eine Frau, sondern sie verkörperte eine dämonische Macht, Leute. Genauso wie Ahab nicht nur ein Mann ist, sondern auch eine dämonische Macht verkörpert. Sie verkörpern nämlich Manipulation, Kontrolle. Das kann dahinter stehen, hinter Manipulation und Kontrolle. Und wisst ihr noch was? Genau dieser böse Geist hat im Paradies Eva verführt. Genau der ist es. Es gibt unterschiedliche Arten von Manipulation, ganz unterschiedliche Arten von Manipulation und Kontrolle. Zum Beispiel Neugierde ist so etwas. Ich muss jetzt genau wissen, was bei den Nachbarn los ist. Okay, warum fahren die jetzt weg? Wo wollen die jetzt hin? Was ist da jetzt los? Ach, ihr wart letzte Woche im Kino. Wieso habe ich das nicht gewusst? Kennt ihr solche Leute? Ich kriege immer so eine Gänsehaut, wenn solche Leute da sind. Manchmal ist es so, wenn manchmal leider auch einsame Menschen, habe ich schon gesehen, an Hauswänden haben die so Spiegel, ne? Und die wissen genau, wer wann nach Hause kommt, rausgeht, ob es nachts ist, ob es morgens ist, ob es keine Ahnung wann ist, aber sie sind immer gut informiert, ne? Genau. Oder kennt ihr das auch? Habt ihr das auch schon mal erlebt? Ich kann keine andere Meinung ertragen. Meine Meinung ist genau die richtige Meinung. Fürchterlich, oder? Also wir haben alle unterschiedliche Meinungen. Und ich darf meine erzählen. aber du darfst auch deine erzählen. Und dann schauen wir mal, welche Meinung richtig ist. Warum muss ich da Stress machen? Warum muss ich den anderen sagen, du bist verkehrt? Das geht doch gar nicht, oder? Das geht doch nicht. Gerade in der Seelsorge, wenn Leute zu mir kommen und ich zu denen sage, wenn ich die Bibel nehme und haue drauf und sage, du bist verkehrt. Die nehmen doch ihre Tasche und gehen wieder, oder? Wer will denn bei so jemandem bleiben? Wir gehen kleine Schritte und wir schauen, was sagt Gott in unserem Herzen? Ist das nicht die richtige Art und Weise, Schritte zu gehen, in Liebe miteinander zu gehen, einander unter die Arme greifen und sagen, wir erreichen das Ziel zusammen, mir ist es genau mal so gegangen wie dir? Manipulation kann auch schleichend sein. Es ist nicht unbedingt, dass du das merkst. Eins zum Beispiel in Richter 16, Verse 15 bis 16 handelt es sich um Samson und Delila. Wir wissen alle, was da passiert ist. Sie wollte herausfinden, woher er seine Kraft hat. Und er sollte das ja niemandem sagen, ne? Dass es in seinen Haaren ist, dass er sie nicht abschneiden darf. Und was hat sie denn gemacht? Sie hat nicht aufgehört, ne? Immer wieder und immer wieder und immer wieder hat sie es versucht und bis sie dann sagt, ach, ja, darf meine Haare nicht abschneiden. Und das war sein Urteil dann, hat er selber gesprochen, weil er nicht seinen Mund halten konnte, weil er manipuliert worden ist. Und Manipulation, da habe ich ein süßes Zeugnis, ist ein süßes Zeugnis diesmal mit unserem Sohn. Der war damals so vielleicht 8 Jahre. Er geht heute auf die 40 zu. Und es war Winter, es war alles gefroren und wir hatten an unserem Haus so einen großen Rasenmähertrecker. Und der Alex wollte doch gerne damit fahren. Und mein Mann, der Clive, der hat gesagt, also mein Sohn ging dahin und dann sagt er, nee, also das ist nicht gut, das machen wir lieber nicht, warte lieber, bis der Frost weg ist. So. Alexander ging weg, kam wieder zu meinem Mann und sagte, ja, meine Kinder nennen ihren Vater Dada. Dada, ich möchte so gerne mit dem Trecker fahren. Nein, das ist nicht gut. Ich weiß nicht, wie oft Alex das gemacht hat. Und irgendwann hat mein Mann gesagt, ach, fahr das Ding doch. Hat er dann auch gemacht. Was ist dann passiert? Die Messer sind kaputt gegangen, weil der Frost da drunter, der Rasen war so gefroren, dass die Schneiden kaputt gegangen sind. Ja, ich habe dann nur gefragt, wer von euch beiden ist denn der Verantwortliche jetzt? Das ist Manipulation. Ich habe hier noch mehrere Zeugnisse, aber ich will es jetzt auch nicht übertreiben. Es wird auch mit der Bibel Druck gemacht, ne? Wenn du dich nicht bekehrst, gehst du in die Hölle. Es gibt solche Angstprediger, ne? Ich bin nur froh, dass man das mit mir nicht gemacht hat. Mir hat man jede Freiheit gelassen. Ich durfte mich jederzeit entscheiden, ob ich das wollte, was mir die Christen, dieses Ehepaar, was wir in Jugoslawien kennenlernten, was sie mir gesagt haben, ich durfte mich entscheiden, ob ich ja oder nein sagte. Und als wir uns aus dem Urlaub getrennt hatten, sie haben nichts dran gesetzt, uns unbedingt bekehren zu wollen. Sie haben uns eingeladen, sie kamen nämlich aus den Wiedenhof in Lüdenscheid. Sie haben uns eingeladen, sie zu besuchen. Und selbst als wir da waren, haben sie keinen Druck auf uns ausgeübt. Sie haben Zeugnis gegeben. Sie haben von sich erzählt. Und das war einfach angenehm, weil selbst als Nicht-Christin war ich schon sehr von Sekten geprägt. Und ich glaube, hätten die auf mich Druck ausgeübt, ich wäre ganz schnell abgehauen. Ganz, ganz schnell. Druck ist kein guter Begleiter. Warum nicht? Weil Gott gibt uns doch alle Freiheit zu entscheiden, ob wir links oder rechts gehen, ob wir auf den breiten Weg gehen oder auf den schmalen. Ob wir für ihn sind oder gegen ihn. Natürlich liebt er uns. Natürlich geht er uns wieder nach. Ja, er lässt nicht los. Aber wir dürfen in Freiheit entscheiden. Wir sind nicht seine Marionetten. Warum üben wir dann Druck auf? Könnt ihr mir das mal sagen? Also ich verstehe das immer nicht. Warum üben wir dann Druck aus? Wovor haben wir Angst? Ja, ich habe hier jetzt ein Zeugnis, ein geistlicher Druck, genau, der eine Begebenheit vor ganz vielen Jahren, also ist bestimmt über 20 Jahre her, in einer anderen Gemeinde, da war eine junge Frau, die krank war. Sie war am Krebs erkrankt. Und natürlich in so jungen Jahren, die war gerade frisch verheiratet, möchtest du nicht sterben. Ist doch klar, ne? Und der Hauskreis war da, er hat sie regelmäßig besucht, es wurde regelmäßig für sie gebetet, in der Gemeinde wurde für sie gebetet. Und als dann doch die Diagnose kam, dass sie das nicht, dass sie nicht geheilt wird, und der Hauskreis stand dann so um ihren Bett rum, hat sie gesagt: Ich muss sterben, weil ihr nicht genug an Heilung geglaubt habt. Krass. Lasst euch das mal aus der Zunge zergehen. Weil ihr nicht genug an Heilung geglaubt habt. Weil ihr nicht genug gebetet habt. Hallo? Natürlich war sie verzweifelt. Ja? Und ich glaube, sie war in einer großen Not, dass sie das so gesagt hat. Aber es ist nicht in Ordnung. Oder zum Beispiel junges Ehepaar, liebt sich, ganz toll. Und der Mann sagt dann auf einmal: Ja, ich würde mal ganz gerne so ein bisschen Sex vor der Ehe ausprobieren. Und die junge Frau sagt: Nein, ich möchte das nicht. Ich möchte geradlinig bleiben, ich möchte, dass wir uns aufbewahren. Und dann der junge Mann: Dann, ach, weißt du was, dann kann ich dich nicht gebrauchen. Sehr viele Frauen, wie reagieren sie dann, bevor sie ihn verlieren? Den, den sie lieben. Sie sagen vielleicht ja, oder? Ich sag euch, junge Mädchen, wenn ihr so einen Typen habt, lasst ihn besser gehen. Ich glaube, es ist besser für euch. Auch Gemeindeleiter, Pastoren, Hauskreisleiter, Gruppenleiter, Verantwortliche in der Gemeinde können Druck ausüben. Ja? Ich habe da ein Zeugnis, das ist gar nicht so lange her, ist das passiert. Ich glaube, letztes Wochenende war das in einer anderen Stadt, nicht in unserer Gemeinde, einer anderen Stadt, wo ein Seminar stattgefunden hat. Und jemand, die ich kenne, war da, hat da unterstützt. Und die hat dort eine Freundin und sie teilte ihr, sie wusste, dass diese Frau eine Prophetie bekommen hat, dass sie ihr ganzes Hab und Gut aufgeben sollte. Also das hatte sie vor vielen Jahren gegeben. Und dass sie dann, ich meine, in die Evangelisation gehen sollte, also dienen am Menschen. Und das hatte sie auf dem Herzen und dafür hat sie gebrannt. Und die hat die da in diesem Küchenteams gesehen, in der Verantwortung. Und sie sagt: Was machst du denn hier? Sie hat gemerkt, dass sie total überfordert war. Ja, der Leiter hat gesagt, ich soll das mal jetzt machen. Wie? Nicht nur jetzt, sondern das ist ihre leitende Position. Ja, aber das wurde dir doch prophetisch gar nicht gesagt. Was ist passiert? Ja, es ist ja die Not und wir sollen ja dienen. Wir sollen dienen und gehorsam sein. Und diese Frau war, so wurde mir erzählt, absolut überfordert. Leute, Leiter, Verantwortliche in der Gemeinde, sie können ja fragen, was sie wollen. Das dürfen sie ja auch. Ne, es muss ja laufen hier. Aber prüf das doch, ob das dran ist. Vielleicht war es ja für sie nur für das Wochenende dran. Aber doch nicht dauerhaft. Sie ist traurig. Sie ist, ja, sie fühlt sich unwohl. Sie fühlt sich wie das Bild, was wir eben gesehen haben, in diesem Karton, in dieser Box. So fühlt sie sich. Vor vielen Jahren, als wir das Family Center gegründet hatten, damals das Sozialwerk, hatte mich die damalige Leiterin gefragt, Christel, du auch eine Küchenfrage. Christel, wir brauchen jemanden unbedingt in der Küche. Wie sieht es aus? Machst du das? Also wir brauchen da unbedingt jemanden. Und da habe ich zu ihr gesagt, weißt du was? Da hatte ich gerade so mit Küche, Kinder waren gerade aus dem Haus und diesen ganzen Dingen. Ich habe auch zu meinem Mann gesagt, ich habe überhaupt keinen Bock mehr. So viele Jahre gekocht, ihr Mütter, kennt ihr das? Gekocht, gekocht und irgendwann ist es hier oben. Kinder aus dem Haus. Du, sage ich, wenn Gott wirklich will, dass ich diese Leitung übernehmen soll, ich sage, da muss ich ihn hier an mein Ohr so klar und deutlich hören. So klar und deutlich. Ich sage, das tue ich nicht. Ich hatte nämlich eine Vision bekommen vor 18 Jahren, dass ich Menschen in die Freiheit führen soll, in einer Gemeindeleitung mitwirken soll. Und das habe ich ihr nicht gesagt, sondern ich habe ihr gesagt, das war eine Prophetie. Ich sage, aber ich habe eine Vision. Ich sage, ich habe eine Vision, mit Menschen an einer Nähmaschine zu arbeiten. Ich bin Näherin vom Beruf her. Und sie sagte dann nur, ja, das kannst du vergessen, alle Räume sind weg, Nähmaschinen sind auch nicht da, alles gut. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, Gott, dann habe ich dich vor 18 Jahren missverstanden. Dann gehe ich halt wieder, ich war gerade arbeitssuchend, dann gehe ich halt wieder arbeiten. Dann ist das so. Wisst ihr, Prophetien müsst ihr überprüfen. Ja, manchmal wird was gesagt, was vielleicht nicht ganz so eintrifft. Und dann habe ich gesagt, ja, Gott, tut mir leid, ich habe dich dann verkehrt gehört. Mein Mann hat das mitbekommen, dass ein Mann aus Bad Gandersheim den Ewald Nähmaschinen angeboten hatte. Und der hat den weggeschickt, weil man die nicht gebrauchen konnte. Und mein Mann hatte Ewald gesagt, hey, Christel hat diese Vision. Und was hat Ewald gemacht? Der hat ihn zurückgepfiffen. Und was war dann da? Der Raum, die Nähmaschinen. Und ich war im Team. Steht zu dem, was Gott euch aufs Herz gegeben hat. Echt, habt keine Angst zu sagen, was Gott, welche Berufung Gott euch gegeben hat. Keine Angst, ehrlich, steht zu euch, steht zu Gott. Aber natürlich, wenn ihr ihn auch missverstanden habt, ne, müsst ihr das auch annehmen. Und ich war bereit, ich habe gedacht, ich habe ihn missverstanden. Und da war ich auch froh, dass ich niemanden davon erzählt hatte. Da dachte ich, oh, Christel, bist du froh, dass du das nicht so proklamiert hast, ne? Was Gott so alles mit dir vorhatte. Hätte ich mich ja echt blamiert, oder? Genau. Du musst gar nichts. Gar nichts. Wir dürfen in Freiheit sein. Wisst ihr, wenn die Leute in Seelsorge zu mir kommen, ja, aber ich muss doch. Es steht doch da, ich muss doch. Nein, nee, du musst gar nichts. Alles, was du tust, tu bitte in Freiheit, weil du das möchtest. Weil du das möchtest. Und Gott das bestätigt, was du auf dem Herzen hast. Zur Freiheit sind wir berufen. Das könnt ihr in Galater 5, Vers 13 anhören. Das ist jetzt auch nur so ein halber Satz, den ich da rausgenommen habe. Zur Freiheit bist du berufen. Ja, das steht in der Bibel, Leute. Das ist das Wort für uns gedruckt, für uns nachzulesen. Wir sind zur Freiheit berufen. Ich weiß, dass Gott mich fördert. Ich weiß, dass er mich unterstützt und dass er mich trägt. In Offenbarung Kapitel 2 und ich lese jetzt auch nur anderthalb Verse. Das ist nämlich ein Brief, den Johannes an die Thyatira geschrieben hat, an die Gemeinde in Thyatira. In Vers 19, ab Vers 19, ich sehe alles, was du tust. Ich weiß, mit welcher Liebe du mir dienst und mit welcher Treue du am Glauben festhältst. Ich kenne deinen Dienst für andere und deine Standfähigkeit, sagt er zu der Gemeinde. Und heute setzt du dich noch mehr ein als früher. Was für tolle Worte. Trotzdem habe ich etwas an dir auszusetzen. Du unternimmst nichts gegen Isabel, die sich als Prophetin ausgibt. Leute, das ist im Neuen Testament. Was ich vorhin vorgelesen habe, war das Alte Testament. Wir sind jetzt im Neuen Testament. Und da wirkt die immer noch. Ist doch interessant, ne? Durch ihre Lehre verführt sie die Menschen, die mir dienen. So, jetzt muss ich mich so ein bisschen beeilen. Wie kann ich Manipulation erkennen? Leute, wie kann ich Manipulation erkennen? Und da gibt es ein Gebet, das ihr sprechen könnt. Mach mich sensibel, Gott, durch den Heiligen Geist Manipulation zu erkennen. Ich erinnere mich gerade früher in der Flensburger Straße, wo wir waren, und da viele Seminare darüber abgehalten worden sind, besonders über diese Freiheit, und das war doch gesprochen, es ist vertraulich, ne? Das wurde dann dreimal gesagt. Und meine Tochter, wir waren da noch nicht in dieser Gemeinde, aber meine Tochter Stefanie sagte, boah, das war so ein tolles Seminar. Und Mama, weißt du, was wir da jetzt machen, wenn einer uns gegenübersteht und der übt Druck aus? Ich sage dann immer, also meine Tochter sagte, du manipulierst mich gerade. Ich sage, wow, ehrlich? Ja, die Freiheit ist da. Die Freiheit ist da. Du manipulierst mich gerade. Und natürlich hat sich dann diese Person entschuldigt, ja, weil das wollte sie ja nicht. Die hat das Seminar ja auch gehört. Versteht ihr? Und genau. Manipulation passiert oft unter vier Augen. Das heißt, du kannst gar nicht, sehr oft gar nicht beweisen, dass du manipuliert wurdest. Da fühlst du dich auch wieder klein, in die Ecke gedrängt. Ich fühle mich schuldig. Schrecklich, ne? Ich fühle mich schuldig. Du kannst, nur weil jemand so über mich rüberragt, vielleicht machst du nochmal das erste Bild an. Bist du so lieb? Nur weil jemand über mich rüberragt, weil der irgendwie größer geworden als ich, so eine Kraft und Power hat, ich fühle mich schuldig, geht's noch? Weil du denkst, du kannst nicht Nein sagen. Weil du denkst, dass du nicht mehr, weil du befürchtest, du wirst nicht mehr geliebt, du wirst abgelehnt. Du hast Angst vor Ausgrenzung. Was sind das für Schlagwörter? Das ist doch nicht von Gott. Angst ist nicht von Gott. Er sagt doch zu uns, seid mutig, seid stark, steh auf. Ja, so wie Elia, ne? 450 Baalspropheten abgeschlachtet. Steh auf. Wie kann ich mich von Manipulation befreien? Cool, ne? Man kann sich auch davon befreien. Da gibt es auch ein Gebet. Gott gibt mir Kraft und Mut, mich von ungesunden Menschen zu lösen. Wow. Gott gibt mir Kraft und Mut, mich von ungesunden Menschen zu lösen. Weil das ist nämlich nicht so einfach. Ja, wenn du so gelähmt bist und du dann noch denkst, du bist schuld, du machst alles verkehrt und dann mich von denen zu trennen, aber ich begegne denen doch immer wieder. Das ist ja fürchterlich. Nee, das geht gar nicht, mich von diesen Leuten zu trennen. Das geht gar nicht. Doch, das geht. Einfach zu klar sagen, du überschreitest ständig meine Grenzen und du bist nicht gesund zu mir, für mich. Und darum ist es besser, dass wir Abstand halten. Man muss es vielleicht nicht so krass sagen, aber dann zu sagen, hey, weißt du, wir kommen hier auf keinen Nenner, ne? Ich möchte lieber Abstand haben. Ich liebe dich trotzdem, wir sollen jeden lieben, wir sollen für jeden beten. Es hat aber nicht damit zu tun, dass wir uns den anderen ausliefern müssen. Das heißt es nicht, Leute, nicht missverstehen. Wie kann ich erkennen, dass ich manipuliere? Ey Leute, nicht nur die anderen. Auch wir können das ganz gut, oder? Wie kann ich das erkennen? Und da ganz zu kurz ein Zeugnis. Wenn du Angst hast, Menschen zu verlieren, also es fiel mir ein, da hatte ich eine Situation, Menschen zu verlieren, machst du, ja, du schmeichelst denen, ne? Oder auch wenn du sie wo bestimmt hinbekommen möchtest, du schmeichelst denen. Du gibst ihnen Schuldgefühle. Das ist doch cool, ne? Schuldgefühle. Und zwar vor vielen Jahren, als meine Tochter Stefanie, die sind zu uns nach Stedelfreund in das Haus gezogen. Und meine Tochter Stefanie hatte dann beschlossen, sie hat das mit Gott durchgegangen, mit ihrem Ehemann nach Bielefeld zu ziehen. Wir hatten vorher besprochen, wir bleiben in diesem Haus. Wir stehen zusammen, wir sind eine Einheit. Und als sie mir das sagte, was? Ehrlich? Hä? Das kann doch gar nicht sein. Ja, ja, doch. Und sie hatte echt Angst, mir das zu sagen. Hört mal zu, sie hatte Angst, ihrer Mutter zu sagen, welche Macht war ich da gerade? Ja? Schaut mal in euer Herz rein. Und ich habe ihr echt gesagt, ja, dann hast du mich angelogen, dann ist das ja nicht in Ordnung. Das finde ich jetzt aber sehr schade und ich merkte, wie diese Wut in mir hochkam und sie hat das auch gespürt. Und natürlich habe ich mich hinterher dafür entschuldigt. Ja, das war nicht in Ordnung. Hallo, ich gehe doch mit Jesus, ich gehe doch mit Gott und wenn Gott mir doch etwas bestätigt, dann ist das doch okay, das zu tun. Also, hinzuschauen, wo manipuliere ich? Ja, nicht zu vergessen. Ja, ich hätte jetzt ganz gerne jemand, der so ein bisschen Musik im Hintergrund macht. Jakob? Ach, da bist du. Oder, ja, genau. So ein bisschen Musik im Hintergrund, das wäre jetzt ganz nett. Und ich würde euch bitten, ob ihr sagt, ja, das ist mir passiert, das kenne ich. Oder sagst, nö, das kenne ich ja überhaupt nicht, es geht mich nicht wirklich was an. Ich möchte euch trotzdem bitten, alle aufzustehen und mit mir gemeinsam in ein Gebet zu gehen. Halleluja. Jesus. Vielleicht möchtet ihr so eure Hand auf euer Herz legen. Vielleicht schließt ihr jetzt die Augen und seht vielleicht die Menschen, die euch manipuliert haben. Lasst euch ruhig einen Augenblick Zeit. Und wenn ihr in der Lage seid, ihnen zu vergeben, dann tut das doch jetzt. Vergebt ihnen. Heiliger Geist, komm. Berühre die Herzen. Sei du mitten unter uns. Danke, Jesus. Gott, du bist gut. Danke, Jesus. Danke für deine Liebe, Jesus Christus. Danke für dein Kreuz. Halleluja. Und wenn ihr soweit seid, dann schaut doch mal dahin, wo ihr manipuliert habt. Lasst euch einen Augenblick Zeit. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Und wenn ihr soweit seid, dann tut Buße. Halleluja. Danke, Jesus. Ich danke dir, Jesus. Vater Gott, ich danke dir, dass jeder Einzelne, der jetzt diese Schritte gegangen ist, erfüllt wird ganz neu durch den Heiligen Geist. Auferbaut wird, stark gemacht wird. Dass Angst weicht vor Menschen, die so überragen, die so über uns drüber ragen, Vater. Heile du da die Wunden, die entstanden sind. Ich danke dir, fließe du, Heiliger Geist. Fließe, Heiliger Geist. Berühre du jeden Einzelnen, baue du jeden Einzelnen auf. Neue Kraft zu schöpfen. Danke, Jesus. Halleluja. Du bist der Heiler, du bist der Arzt Nummer eins. Du bist derjenige, der unsere Wunden heilt. Du bist der Herr. Nicht nur unseren Körper heilt, gerade unsere Seele. Besperoni hatte mal gesagt, eine Ohrfeige ist nicht so schlimm als eine seelische Verletzung. Und da hat sie recht. Da müssen wir uns manchmal jahrelang mit auseinandersetzen. Und das müssen wir nicht. Wir haben Jesus Christus. Er heilt uns jetzt. Halleluja. Vater, ich danke dir für den heutigen Morgen. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier heute Morgen ist. Ich segne sie. Ich segne sie mit deiner Gegenwart, mit der Erfüllung des Heiligen Geistes. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Soll ich stehen lassen? Ach, ich soll stehen.